Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Wir schauen heute in die Zukunft. Das Staatstheater Nürnberg tut sich mit dem Nürnberger Zukunftsmuseum zusammen und streamt eine Krimikomödie. Smart, aber herzlich heißt das Stück und bietet Extended Reality fürs Publikum. Was das bedeutet, fragen wir den Regisseur Nils Korte, ein Spezialist fürs Digitaltheater. Und in der Berliner Volksbühne herrscht Vorweihnachtsstimmung, natürlich passend zum Haus mit jeder Menge Gegenwartskritik. Ein Krippenspiel mit Sophie Reuss wird da gerade geprobt, die Influencer Gottes kommen. Welche Bescherung die uns bereiten, erfahren Sie heute in Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielleicht stehen wir gerade vor einer neuen technischen Revolution. Alles wird digital, alles wird von der KI bestimmt. Sieht so unsere Zukunft aus und auch die Zukunft des Theaters? Ducken sich die Bühnen weg oder stürzen sie sich auf die neuen Techniken? Am Staatstheater Nürnberg wagt man jetzt ein neues Experiment und verbündet sich dafür mit dem Nürnberger Zukunftsmuseum. Smart, aber herzlich heißt eine Krimikomödie, die im Museum aufgeführt wird, auch auf der Plattform Twitch zu sehen ist und dem Publikum zusätzlich eine Virtual Reality Erfahrung verspricht. Regisseur der Produktion ist Nils Korte, Spezialist für den Umgang mit digitalen Medien. Er war Referent für digitale Künste am Theater Dortmund und ist jetzt in Nürnberg Leiter des Extended Reality Theaters. Was das bedeutet, kann er uns jetzt erklären. Nils Korte, herzlich willkommen bei Rang 1.
Ja, das Extended Reality Theater am Staatstheater Nürnberg ist vor allen Dingen eine Experimentierstätte. Wir versuchen da digitalen Technologien ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, sowohl was das heißt, eben diese digitalen Technologien im Probenprozess zu benutzen, als auch natürlich sie auf der Bühne zu zeigen und zu gucken, was für performative neue Möglichkeiten entstehen durch den Gebrauch dieser Technologien. Und Smart, aber herzlich ist jetzt tatsächlich ein Experiment, was sehr viele verschiedene Technologien, unter anderem Mixed Reality, als auch künstliche Intelligenz, also Large Language Modelle, als eben auch Robotik verbindet und in einen Krimikosmos stellt, der für die Zuschauerin erlebbar wird.
Okay, das ist wirklich eine Menge. Da sind jetzt auch schon sehr viele Begriffe gefallen. Da müssen wir nochmal genauer reinschauen. Aber ich war tatsächlich überrascht, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, dass hier ausgerechnet eine Krimikomödie aufgeführt wird. Also Smart, aber herzlich erinnert ja so ein bisschen an die 80er-Jahre-Serie Hart, aber herzlich. Man würde da vielleicht klischeehafterweise erstmal einen Science-Fiction-Stoff erwarten. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, nee, wir machen da jetzt eine Krimikomödie?
Genau, wir haben uns thematisch damit beschäftigt mit der Dead-Internet-Theory, das früher mal eine Verschwörungstheorie war, die behauptet, dass eben die meisten Interaktionen im Internet, insbesondere in den sozialen Medien, von Bots statt von echten Menschen durchgeführt würden. Und wir haben uns halt überlegt, was würde denn eigentlich passieren, wenn KIs tatsächlich anfangen, Geschichten zu erzählen. Und ich habe zusammen mit dem Philipp Löhle und der Lena Rucker eben einen Stoff jetzt geschrieben, der quasi die Rahmenhandlung bietet für eine Geschichte, die dann künstlich intelligente Maschinen weitererzählen. Das heißt, wir haben einen großen Dramenkosmos geschaffen, in dem ganz viele Mikrodramen von den Maschinen selbst sozusagen performt werden. Und die Zuschauerinnen, die kommen, die live in die Installation gehen, können mit den Maschinen interagieren und können dadurch auch Teil der Handlung des gesamten Stückes werden.
Okay, also schauen wir uns diese Aufführungssituation mal an. Es gibt dieses Live-Spiel im Museum, was aber gleichzeitig auch übertragen wird. Wie läuft das ab? Wie spielen die Darstellerinnen und Darsteller da vor Ort?
Genau, also man kann sich das erstmal vorstellen wie ein Big Brother Container. Wir haben da ein Kamerasystem installiert in der Installation. Das heißt, es wird aus vielen verschiedenen Perspektiven das Spiel der Maschinen bzw. der Schauspielerin, die diese Maschinen besuchen, kommen 24/7 gefilmt und auf Twitch übertragen. Und die Rahmenhandlung, wie gesagt, findet dann an 4 Tagen live statt. Da kann man zur Watchparty eben hier ins Zukunftsmuseum kommen, während die Schauspielerin eben in dieser Bühne, in dieser Installation live mit diesen Maschinen spielen. Und das streamen wir dann eben ins Internet. Und als zusätzlichen Kosmos, die Mikrodrama, die ich ja gerade schon erwähnt, haben die Christina Maliseva und der Benedikt Mildenberger noch eine Rätselstory entworfen, die sich quasi in diesen 42 Tagen auf diesem Twitch-Channel abspielen wird. Das heißt, dass die Zuschauerinnen des Channels eben auch diesen Krimi-Plot nach und nach im Chat, aber auch hier vor Ort im Zukunftsmuseum beeinflussen können und mehr über die Figuren erfahren können und mehr über die Hintergründe der Geschichte.
Und wie ist diese Geschichte aufgebaut? Ich glaube, es geht da um eine WG, oder? Wie kommt da die Krimi-Handlung ins Spiel?
Also es geht grundsätzlich darum, dass Anke Berg, deren Bruder verstorben ist, dessen Wohnung geerbt hat. Aber da gibt es einen kleinen Haken an der Sache. Die Wohnung darf sie nämlich nur vermieten, wenn sie das mit den Maschinen, die ihr verrückter Bruder in dieser Wohnung zum Leben erweckt hat, zusammen vermietet. Und da kommt auch schon das erste Problem ins Haus, denn diese Maschinen haben gar keine Lust, dass da jemand einzieht. Also macht sich die Anke dran, ein Maklerbüro zu beauftragen. Da gibt es den Herrn Sonntag, der kommt dann auch freudig und freut sich schon, diese Luxusimmobilie zu verkloppen und da einen guten Reibach mitzumachen. Und der hat auch noch eine ganz tolle neue Technologie an Bord, nämlich ein Hologramm namens Livia. Und das soll diese Wohnung verkaufen, was eben auch toll ist für ihn. 24/7 kostet ihn nichts und er muss nicht mehr Wohnung vermieten, sondern kann sich zurücklehnen. Und dieses Hologramm sorgt eben dafür, dass die Wohnung unter die Leute kommt. Aber die Maschinen sind davon nicht sehr begeistert. Und auf einmal haben wir da ein Trio Infernale, was eine lustige Geschichte entspinnt, an der sich dann die Protagonistin, die die Wohnung besuchen kommen, die Zähne ausbeißen.
Da geht es ja auch um die belebten Maschinen. Sie haben es gesagt, Sie haben schon in einem anderen Projekt zusammen mit Lena Rucker etwas entwickelt, nämlich Volker, den KI-gestützten Staubsaugerroboter. Und diesmal wird, glaube ich, auch der Kühlschrank aktiv. Zumindest habe ich das der Vorankündigung entnommen. Ist das der Aspekt, wo die Robotik dann ins Spiel kommt?
Genau, also wir haben tatsächlich auch in dieser Installation diesmal einen Roboter, der sich selbstständig bewegen kann in dem Raum, genau wie auch das Hologramm, was dann eben auf Basis des Kontextes der Handlung eben Aktionen auch durchführt. Also unser Hologramm kann da auch tanzen, springen, was auch immer, sich über Sachen freuen oder eben auch ein bisschen traurig sein. Und der Roboter kann eben in dieser Wohnung herumfahren und mit Leuten interagieren. Also wir haben quasi einen Kosmos geschaffen, wo diese Maschinen wirklich ein bisschen mehr leben. Also was ja bei uns im Theater immer die spannende Frage ist, wenn ich ein Objekt habe, wie erwecke ich das zum Leben? Den König spielen die anderen. Das heißt, die Schauspielerinnen müssen versuchen, diese Maschinen durch ihr Spiel zum Leben zu erwecken. Und wir haben noch so einen kleinen Bonus an diese Maschinen, haben diese Maschinen so gebaut, dass sie tatsächlich wie Puppen auf der Bühne funktionieren und da eben auch eine Spielfläche für die Spielerin eben dann entsteht dadurch.
Und das Publikum kann mit diesen Maschinen auch in Kontakt treten oder in so einen Virtual Reality Raum hinein?
Genau, Sie können sich das so vorstellen, dass Sie in die Installation reingehen. Sie bekommen dann ein Virtual Reality Headset. Ihnen wird kurz erklärt, wie die Installation funktioniert. Und sobald Sie den Raum betreten, sind da ein Staubsaugerroboter, ein Hologramm und ein Kühlschrank, die sich mit Ihnen unterhalten.
Klar. Das klingt sehr lustig und es klingt auch sehr freudvoll. Es klingt nicht so, als hätten Sie jetzt oder Ihr Team besonders viel Angst vor dieser Entwicklung von KI und Robotik. Gerade im Augenblick hört man relativ viele besorgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die so das Gefühl haben, das könnte, wenn der Fortschritt so weitergeht, was diese Techniken anbelangt, doch problematisch werden für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Wie sehen Sie das? Haben Sie da Besorgnis?
Eine sehr, sehr große Besorgnis, insbesondere, also nochmal Stichworte der Internet Theory. Wir schaffen gerade unser eigenes Internet ab, indem wir KIs den Content generieren lassen, den wir selber nicht mehr in der Lage sind zu filtern. Und die Frage, die so ein bisschen dahinter steht, ist, was passiert eigentlich? Sind das eigentlich noch unsere Gedanken, die wir denken, die Bubbles, in denen wir unterwegs sind, die größtenteils eben für uns größtenteils interaktiver Content auf Basis unseres Verhaltens geliefert wird? Was macht das mit uns? Also was passiert mit uns, wenn wir quasi eigentlich nur noch unsere eigene Reflexion leben oder gespiegelt bekommen? Und wenn ich mir angucke, wie sehr und wie viel meine Freundinnen und Kolleginnen alle im Internet unterwegs sind und dann ihren Social Bubbles teilweise mehr leben als in der Realität, dann habe ich da sehr, sehr große Angst, wenn ich mir vorstelle, dass da Wahrheit und Fiktion einfach sehr leicht verschmelzen. Wenn KI Content generiert, dann halluziniert sie eben auch oft. Und ich kann mittlerweile mit 2 Klicks ein Buch erstellen und auf Amazon verkaufen, wenn das ein Buch über giftige Pilze ist und da steht Quatsch drin, naja, dann gibt es halt Probleme. Und das ist natürlich jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich sehe das sehr, sehr skeptisch und würde auch denken, es wäre toll, mal 10 Sekunden drüber nachzudenken, bevor wir mächtige Large-Language-Modelle tatsächlich Entscheidungen treffen lassen.
Und ist das Theater dann ein Korrektiv, sozusagen eine Begegnung mit der Realität, mit greifbaren Schauspielerinnen und Schauspielern? Oder muss es in Zukunft dann diese digitalen Techniken, so wie Sie das ja gerade auch machen, stärker mit einbeziehen, um da auch attraktiv zu bleiben für ein Publikum, das an diese Internet-KI-Modelle so stark gewöhnt wurde?
Also ich denke vor allem, dass wir einen Raum schaffen müssen, wo Leute diese Technologien anfassen und lernen können zu verstehen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, welche Entscheidungen mittlerweile von Large Language Modellen im Hintergrund getroffen werden für uns. Ob das jetzt irgendwie ein Unternehmen wie Tesla ist, was versucht, Low Performer mit Large Language Modellen auszusortieren, oder ob das jetzt eben eine Bank ist, die von einem Large Language Model unsere Kreditwürdigkeit prüfen lässt. Diese ganzen Prozesse erstmal zu begreifen, dass die existieren und dass die Daten, mit denen wir sozusagen bezahlen, Zahlen dafür die Grundlage sind. Dieses Verständnis, das muss ich ja erstmal, oder diesen Zusammenhang, den muss ich ja erstmal irgendwie auch verstehen können. Und das ist schon auch ein bisschen unsere Aufgabe, da mal reinzuschauen. Natürlich, was auch die lustigen Aspekte der ganzen, es ist ja jetzt auch nicht alles nur eine einzige Katastrophe, wenn man sich anguckt, was da teilweise generiert wird, da kann man ja auch herzlich drüber lachen. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee dieses Stücks. Aber dahinter steht natürlich schon die Frage, was macht KI, in welchem Tempo macht sie das? Und sollten wir uns, wie schon gesagt, nicht wirklich mal ein paar Minuten Zeit nehmen, drüber nachzudenken, ob wir das eigentlich wirklich wollen und ob wir nicht eigentlich uns als intelligente Gesellschaft gerade ein bisschen dadurch abschaffen, dass wir unsere hart erarbeiteten Fortschritt gerade verwässern lassen von KI-Modellen, die das Internet mit Quatsch fluten.
Nils Korte, ganz herzlichen Dank.
Gleichfalls, ganz lieben Dank.
Smart, aber herzlich hat heute Abend Premiere im Nürnberger Zukunftsmuseum und als Livestream auf Twitch. Die nächste Aufführung gibt's dann nächste Woche Samstag. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute ist Nikolaustag, morgen der zweite Advent. In den Theatern wird vorweihnachtlich aufgespielt, auch in der Berliner Volksbühne. Da natürlich mit deutlicher Kritik am kapitalistischen System, wie man es vom Haus kennt. Regisseur Christian Philips hat schon mehrmals opulente Abende mit Orchester, Chor, großer Besetzung und der einzigartigen Sophie Reuss in der Hauptrolle auf diese Bühne gebracht. Im Augenblick probt er sein Krippenspiel gegen die Weihnachtsdepression. So ist es angekündigt. Proprietar privata, die Influenza Gottes kommen. Das ist nur konsequent. Schließlich stand Christian Philips selbst zum ersten Mal als Schaf auf einer Bühne beim Krippenspiel in seiner Kirchengemeinde in Rheinhessen. Was macht er nun aus dieser Tradition? Mein Kollege Gerd Brendel weiß es. Er war für uns vor Ort und hat uns adventliche Eindrücke mitgebracht.
Am Anfang war das nichts. Oder wie es im hebräischen Original heißt, ein großes Tohuwabohu. Nicht unähnlich dem Durcheinander, das am Anfang der Proben zu wohl jedem Krippenspiel herrscht, egal ob im Gemeindezentrum oder in der Schulaula. Schon allein die Diskussionen um die Rollenverteilung gehen oft nicht ohne Tränen ab. Wer darf die Maria spielen, wer den Engel, wer muss ein Schaf oder ein stummer Ochse sein? Wenigstens diese Besetzungsfragen sind beim Krippenspiel, das gerade an der Volksbühne geprobt wird, schon geklärt. In den Hauptrollen unter anderem Sophie Reuss, Inga Busch und Christine Groß. Alles andere, nun ja, weswegen Regisseur Christian Philips auf der vorvorletzten Probe vor der Premiere erst einmal mit dem sicheren Ende der Weihnachtsgeschichte anfängt, im Stall oder vielmehr vor dem Stall von Bethlehem.
Wir machen jetzt das Schlussbild, also die letzte Szene Nummer 19.
Und was für ein Schlussbild. Eine Bilderbuchlandschaft wie in einer neapolitanischen Krippe in Lebensgröße. Mit einer gotischen Kapelle als Stall, Musikern vor der Bühne und einem Mönchschor mit Flügeln und engelsgleichen Stimmen auf der Bühne. Wir schreiben nicht das Jahr 0, Christi Geburt im Heiligen Land, sondern das Jahr 1221, als der heilige Franziskus mit seinen Ordensbrüdern das erste Krippenspiel der Welt aufführte.
Es war aber kein Gott, der hier zur Welt kam,
verkündet ein Mönchsengel,
sondern etwas ganz anderes.
Das moderne Drama.
Das steht so nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern stammt aus einem Aufsatz von G.K. Chesterton, der nicht nur Detektivgeschichten verfasste, sondern auch Texte zum europäischen Mittelalter. Was Chesterton damit meinte, erklärt Regisseur Philips in einer Probenpause.
Das ist ein Grundimpuls für das Mysterienspiel und das moderne Drama, also sozusagen, dass die Handlung, die heilige Handlung, verkörpert werden darf, auch durch Laien. Die Franziskanermönche haben alle Rollen verkörpert, also auch Maria, nicht? Also auch Josef, auch die Schafe und so weiter. Und dann wurden noch echte Tiere dazu geholt.
Echte Tiere fehlen in der Volksbühne. Aber immerhin schwebt die Schauspielerin Margareta Breitkreiz als schwarzer Vogel über die Krippenlandschaft und verkündet eine sehr eigenwillige Version der frohen Weihnachtsbotschaft.
Hier, wo wir stehen, ist die Welt, die schlechteste aller Welten. Alles ist die Frage der Sprache.
Sophie Reuss in der Rolle des heiligen Franziskus, der Maria spielt, blickt dazu ein bisschen ratlos in die Krippe.
Die Welt ist ein Versuch und es
Missgönnung, dass dieser Versuch immer in derselben Weise wiederholt worden ist.
Ob Philipps der Versuch glückt, das Krippenspiel neu zu erzählen? Mit einer Sprache, die auch die Vögel verstehen, so wie Franziskus in seiner legendären Vogelpredigt?
Er hat gesucht nach dem, was man die Sprache des Paradieses nennt. Also nach einer zeichenlosen, besitzlosen, klassenlosen Sprache. Ja? Und diese Suche hat natürlich nie aufgehört.
Für Philipps beginnt diese Suche in der Gegenwart. Die Influencer Gottes kommen, nennt er sein Krippenspiel. Und so geht die Suche in der Volksbühne an diesem Probennachmittag mit einem ziemlichen Durcheinander aus Internetvideos, Bildern einer Papstmesse und einer wütenden Nonne weiter. Die heilige Clara, Weggefährtin des heiligen Franziskus der ersten Stunde, ruft zur Hausbesetzung im Namen Gottes auf.
Das hier, das ist unser Ort. Hier werden wir wohnen. Es ist ein Ort Gottes.
Sozialkritik, Sprachkritik, Gesellschaftskritik. Christian Philipps hat sich eine Menge vorgenommen. Ob aus dem Tohuwabohu am Ende eine heilige Nacht wird? Wenn der Engels-Mönchschor bei der Premiere so schön singt wie auf der Probe, stehen die Chancen dafür nicht gar so schlecht.
Gerd Brendel über Proprieta Privata. Die Influencer Gottes kommen. Die Uraufführung findet morgen an der Volksbühne statt und die erste Kritik des Abends hören Sie wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Regisseur Clemens Bechtel für uns. Seine Spezialität sind dokumentarische Rechercheinszenierungen. Gerade erst ist sein Stück über den Volkswagen-Konzern am Theater Krefeld-Mönchengladbach herausgekommen. Sein großer Bühnenmoment aber kommt aus einer Shakespeare-Bearbeitung von einem radikalen Tanztheatermacher.
Also meine geniale Stelle im Theater, da greife ich sehr weit zurück, einfach weil ich bin jetzt schon so lange in diesem Beruf und da lässt man sich schwer beeindrucken. Irgendwann leider, das geht einem verloren. Aber ich bin aufgewachsen in Heidelberg, bin da viel mit dem Schülerabo ins Stadttheater gegangen und der damalige Leiter des Tanztheaters war Johann Kresnik. Und er hat dort unter anderem Macbeth inszeniert. Und Macbeth erinnere ich mich sehr gut an diese Vorstellung, weil der den Macbeth gespielt oder getanzt hat, viel zu große Schuhe anhatte und versucht hat zu tanzen. Und immer verzweifelter darüber wurde, dass das mit den zu großen Schuhen nicht klappt, dass das Tanzen nicht funktioniert. Und das fand ich gleichzeitig so komisch und gleichzeitig aber auch so traurig, dass es sich irgendwie eingeprägt hat in meinem Gehirn und mich auf eine gewisse Weise bis heute in meinem Theaterleben begleitet.
Regisseur Clemens Bechtel über den Macbeth von Johann Kresnik von 1988. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.